Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom. You cannot be serious!
Herzlich willkommen, Doublette 76 Spezial in Doubles We Trust mit Udo Reglewski, Doppellegende aus Deutschland, Nummer 6 der ATP-Weltrangliste und damit bis heute der höchst gerankte deutsche Doppeltennisspieler aller Zeiten, teilt sich den 6. Platz, wie wir schon gehört haben im vorherigen Podcast, mit keinem geringeren als Boris Becker. Und wir wollen heute mit dir, Udo, ein bisschen über das Doppelspiel sprechen, über Doppelphilosophien, über Doppeltraining. Wie wird Tom, der ein unterirdisches Doppel spielt, wie wir alle wissen, wie kann man so einen wie Tom im Doppel noch ein bisschen befähigen?
Das macht mich so sauer, wenn
wettbewerbsfähig
ich das höre. Das macht mich so aggressiv.
Aber erzähl doch mal ein bisschen. Du hast ja viel Doppel gespielt auf der Tour, in der Bundesliga. Spielst lieber Doppel sogar als Einzel. Wie trainiert man Doppel am besten?
Also Doppel ist grundlegend so, und da erzähle ich jetzt mal von meiner Seite, also ist ja schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Vielleicht spielt man das Doppel heutzutage ein bisschen anders. Also Krawitz und Mies werden euch vielleicht was anderes erzählen, ja, wie die jetzt Doppel trainieren. Vielleicht ist es anders, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Habe mit denen noch nicht so gesprochen ausführlich. Also wenn man Tennis schaut, dann sieht das Doppel schon ein bisschen anders aus als damals. Nicht so wahnsinnig viel, aber es sieht ein bisschen anders aus. Die grundlegenden Dinge. Und es ist eigentlich ganz einfach, Fehler vermeiden.
Ja, okay.
Lass den Gegner spielen. Mhm. Der große Unterschied zum Einzel ist einfach, dass wenn ich einen schlechten Ball im Einzel spiele, kriege ich ihn um die Ohren, komme nicht mehr hin. Im Doppel, wenn ich einen schlechten Ball spiele, habe ich immer noch meine Seite, die ich abdecke, und komme an jeden Ball hin. Und das war eigentlich immer meine Philosophie. Meine Seite fehlerfrei spielen, fehlerfrei den Ball zurückspielen und dann mal sehen, was passiert.
Ja.
Also auf die Quote kommt es an. Doppel ist ein Quotenspiel.
Auch dem Gegner die
Typisches
Chance
Beispiel,
geben.
Todd Woodbridge, ich sage immer, gewinnt ohne harten Ball zu spielen 8-mal Wimbledon. Warum? Weil er keinen Fehler macht. Er voliert jeden rein. Er spielt eine 90-prozentige Quote mit dem ersten Aufschlag, weil er den nicht voll durchzieht, sondern immer eine Quote reinspielt.
Ja.
Retourniert dir jedes Ding vor die Füße. Nicht so hart, aber er retourniert jeden rein. Und du musst ihn dann erstmal spielen. Die Quote macht's aus, dass du dann einfach 6-7 Punkte von 10 Punkten gewinnst. Das ist der Unterschied.
Und wie trainiere ich das dann? Also
Quote heißt reinspielen, den Ball ins Feld spielen. Cross, 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 immer cross, cross, cross. Du spielst, trainierst nur cross und spielst jeden Ball rein.
Hm.
Ich weiß noch, damals in Argentinien so ein Satellite gespielt, da hatte ich noch mit dem anderen deutschen Spieler. Wir haben stundenlang nur Cross-Volley gespielt. Nur Cross-Volley, 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 Cross-Volley und der andere in der Grundlinie und nur Cross, Cross, Cross und haben so Sätze auf dem halben Platz gegeneinander gespielt, nur einfach nur Cross, um diese Quote zu bekommen, dass du am Ende des Tages keinen Volley-Fehler einfach mehr machst. Der Volley muss nicht tot sein, der Volley muss kein spektakulärer Volley sein, der Volley muss drin sein. Nichts anderes.
Das machen viele falsch, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, dass viele im Doppel zu viel wollen und zu viel auf direkten Punkt gehen und zu viel alles oder nichts und die Geschwindigkeit zu hoch.
Zu ungeduldig sind
und
auch
und dadurch sich oft selbst schlagen, einfach, also der breiten Sportler, dass sie einfach zu viel wollen und meinen, im Doppel muss man genauso durchziehen, genauso spielen wie im Einzel, aber es ist eigentlich ein bisschen anders.
Im ersten Teil haben wir zwei Sprachnachrichten bekommen von zwei ehemaligen Doppelpartnern von dir, Christian Geier und Alex Antonic. Du hast aber am meisten Turniere im Doppel gewonnen mit Michael Stich. War das dein bester Doppelpartner oder gibt es da andere, wo du sagst, die waren ähnlich gut oder gleich gut? Oder ist die Bilanz deiner Karriere eindeutig dann so, dass man sagen kann, Stich war dein bester Doppelpartner oder ihr habt zusammengepasst, wie heißt es,
der passende...
Wie Ernie und Bert?
Nee, der passende
wie
Deckel
Arsch
zum
auf Eimer.
Arsch auf Eimer, wollte ich nicht sagen.
Topf auf Deckel.
Topf auf Deckel, so, danke.
Wie H&M.
Ja, okay. Ja, an den Tagen, als es gut lief, tatsächlich so. Also, ich glaube, wenn wir einen guten Tag hatten, konnten wir jedes Team der Welt schlagen, einfach. Und das, da, oder uns konnte niemand schlagen, am guten Tag. Und das war einfach, ja, das konnte ich mit keinem anderen Partner behaupten.
Beschreib, hol es mal ab. Du, Einstandseite, Stich auf der
Also Stich hatte, also vorausgesetzt, Michael hatte einen guten Tag und hatte Lust zu spielen. Dann hat er mit Abstand besten Rückhand-Return gehabt, den er Cross dann gespielt hat. Hat natürlich mit Abstand auch am besten aufgeschlagen, hat eine unglaubliche Reichweite. Und wenn er alles ausgespielt hat und war drin im Spiel und hatte Lust zu spielen, man kennt ihn ja, wie er spielt, also da war er einfach Weltklasse.
Ja,
und ich habe da meinen Teil mit dieser, was ich vorhin beschrieben habe.
Mit der Konstanz.
Mit der Konstanz, ne? Die dazu gebracht. Und diese zwei Komponenten haben einfach dazu geführt, dass wir dann irgendwie kaum Fehler gemacht haben. Und eigentlich das im Spiel im Griff hatten. Und das war, also ich kann mich an ein Match unglaublich erinnern gegen Jared Palmer und Jonathan Stark. Die waren damals am Aufkommen in den USA. Die Nachwuchsstars da so haben wir bei US Open, glaube ich, mal in der zweiten Runde 6-1, 6-2 geschlagen. Also da lief alles. Und wenn es gut lief, lief einfach, das lief wie Butter. Also mit Abstand der beste Partner, der zu mir gepasst hat. Also, der hätte wahrscheinlich zu jedem gepasst, sag ich mal, weil er einfach so gut gespielt hat.
Na gut, oder ja, vielleicht aber auch nicht, weil diese Konstanz, von der du auch gerade gesprochen hast, ne, also was gute Doppel hat man ja immer das Gefühl, ergänzen sich eben gut. Ne?
Ja, und das war in dem Fall dann
zwei
so.
Gleiche Spielertypen, sondern
ja, genau. Und das war sehr gut zusammengepasst, wie wir da gegenseitig agiert haben oder muss offensichtlich gut gepasst haben bei den Erfolgen über 2 Jahre. Wir waren 2 Jahre in den ersten 10 in der Jahreswertung als Doppelteam. Zweimal ganz, ganz minimal knapp das Masters verpasst.
Ja.
Auch dessen geschuldet, dass Michael natürlich viel Einzel gespielt hat dann und da auch sein Augenmerk drauf gelegt hatte. Wenn wir die Planung ausgerichtet hätten, wären wir sicher Nummer 3, 4, 5 in der Welt gewesen im Doppel am Jahresende. Also das hat schon sehr, sehr gut gepasst, die 2 Jahre.
Wie habt ihr das denn abgestimmt? Also du brauchst ja auch eine Planungssicherheit dann. Der kann ja nicht wie am Sonntag sagen, du Udo, nächste Woche spiele ich nur Einzel und kein Doppel. Wie hast du das gemanagt eigentlich? Und wenn Michael Stich dann keine Zeit hatte, hattest du so eine Rangliste im Kopf, wen du dann als Ersatz fragst? Oder wie lief das?
Also die guten Doppelteams waren ja quasi vergeben. Dann auch. Das war nicht so wie heute, wo es dann viele sich auch mal wechseln und die untereinander eher so einen Pool haben, wo sie dann auch wechseln. Das war schon eher festgelegt damals, die guten Teams. Das heißt, dann hast du dir einen Spieler gesucht, wo du dachtest, mit dem könntest du ganz gut spielen und es würde gut zusammenpassen in der Form, der aber nicht so weit vorne stand in der Rangliste und dann musst du gucken, dass du ins Feld kommst.
Damit du ein Commitment für ein ganzes Jahr hinkriegst. Als
ja,
als
das Team. Ging ja damals nicht, weil dann hast du, wie er gefragt wurde, über den Stich dann gespielt, aber die ein paar anderen Turniere musst du dann einen anderen suchen.
Ja.
Und das war relativ schwierig, dann immer so eine Konstanz, weil ich war auch eher der mich drauf verlassen hat oder mit einem über einen längeren Zeitraum zu spielen, dass man sich aneinander gewöhnt. Und das war mit Stich einzigartig und mit anderen hat es nicht so funktioniert, sage ich jetzt mal, weil die alle anderen immer andere Ideale im Kopf hatten. Mit Stich hat es ja auch nur eigentlich so lange funktioniert, bis er Wimbledon gewonnen hat, weil er vorher die gleichen Ideen hatte wie ich. Er war auch im Einzel Nummer 80 irgendwie so wie ich und wir hatten die gleichen Ziele und wir hatten so alles das gleiche Leben, die gleichen Turniere gespielt und es war alles so gleich und die gleiche Ambitionen. Und die Schere ging dann halt weiter auseinander und als er dann Wimbledon gewonnen hatte, wurde es dann schwierig.
Ja, okay.
Also es ist immer gut, wenn man einen Partner hat, der so die gleichen Ziele und die gleichen Ambitionen hat.
Sag mal, besten Doppel aller Zeiten aus deiner Sicht?
Aller Zeiten ist schwer zu sagen, kann ich nicht sagen.
Du hast von Todd Woodbridge eben gesprochen.
Ich glaube, diese Australier früher, die haben schon sensationelles Doppel gespielt. Hier Laver, Emerson und so oder Stolle oder so. Ich glaube,
Mark
haben,
Kretzmann.
Wobei man ja immer sagt, McEnroe plus 1 ist das beste Doppel der Welt, das je gab. weil McEnroe der beste Doppelspieler einfach aller Zeiten war.
Aber das freut Tom. So. Tom ist ja Fanboy von John McEnroe.
Mein Sohn heißt
also
John.
Also so ist, wenn du jeden fragst auf der Tour, so heißt es McEnroe plus eins ist das beste Doppel der Welt.
Interessant.
Okay, und das wusste ich auch nicht. Schön.
Also in seiner Top-Zeit.
Ja, ja.
Also deswegen auch mit Fleming. Fleming war sicher auch sein kongenialer Partner, aber war natürlich auch jetzt nicht so ein Wahnsinnsspieler.
Ja.
Und deswegen McEnroe auf seine alten Tage mit Stich ja auch nochmal gewonnen. Also McEnroe ist schon top. Also mit Sicherheit einer der drei besten aller Zeiten im Doppel. Würde ich mal sagen, Edberg in seiner Topzeit mit Jarryd, einer der besten, also würde ich sagen, jetzt so unfassbare Doppelspieler.
Aber auch Jarryd, weil der auch eine unfassbare Quote hat.
Ja, also Quote im Return. Jonas Björkman, damals auch zu meiner Zeit noch, schneller Spieler, schnell zu Fuß, schnell am Netz, flink und unglaublichen Return. Was im Doppel ja immer ganz wichtig ist, ist die Returnquote letzten Endes, weil so gewinnst du Spiele. Aufschlagen kann jeder irgendwie und Aufschlag halten geht auch irgendwie, aber über die Returnquote
gewinnst
du sie Matches. Ja. Oder im Tiebreak dann halt drei Returns reinspielen und dann hast du das Ding. Also die Returnquote ist eigentlich so das Entscheidende, wie du da drauf bist an dem Tag. Bei uns war das so, wenn ich ein gutes Gefühl hatte und gut retourniert habe, war es schwer, uns zu schlagen. Oder auch Michael, wenn die Returns gepasst haben, an Tagen, wo wir schlecht retourniert haben, konnten wir nicht gewinnen.
Hast du denn von der Einstandsseite aus versucht, mehr Vorhand-Return zu spielen oder hast du Rückhand-Return gespielt?
Gute Frage.
Oder
da, wo der Ball hinkam,
habe ich gespielt. Aber hast du nicht so einen Schokoladen-Return gehabt, wo du gesagt hast,
Also von der Einstellungsseite war schon ein ganz guter Return von mir, ob der beabsichtigt oder unbeabsichtigt war, dieser Rückhand-Inside-Out.
Ja, okay.
Dieser Rückhand-Inside-Out-Return, also ins
ein bisschen zu spät getroffen,
ins Doppelfeld rüber. Ja. So. Und mit dem dann am besten noch angreifen.
Hinterhergehen
ans Netz. Ja. So, also den ganz früh nehmen und den dann so nach außen spielen und also das war
ein bisschen aufmachen, das Feld.
Ich werde jetzt mal eine Frage für dich versuchen zu beantworten, die du ja, weil du ja ein Gentleman bist, nicht beantworten würdest, weil ich bin über einen Doppelpartner gestolpert, wo ich behaupten würde, das war der schlechteste, mit dem du jemals zusammengespielt hast. Mansur Bahrami in Moskau. Erinnerst du dich?
Und ja, Bahrami war ein Top-Doppelspieler. Der war Finale bei den French Open.
Aber der macht doch immer nur
Nee. Also, der hat
Firlefanz
gemacht.
Spielen.
Der hat Firlefanz gemacht, wenn er eins gespielt hat. Und den hatte ich auch oft eingeladen, wenn ich eine Anfrage hatte, bei einem Challenger-Turnier jemand zu holen, der ein bisschen Show-Elemente reinbringt. Den habe ich oft nach Deutschland geholt und angerufen und gesagt, ey, du bist ein Turnier, willst du spielen, kriegst eine Wildcard, spielen wir zusammen Doppel oder so. Also Mansur war im Doppel total seriös.
Seriös?
Total, hat mit Winogradski Finale French Open gespielt.
Das wusste ich
nicht. War 20-30 im Doppel gestanden, also hatte ein unglaubliches Händchen und wenn der seriös gespielt hat, für den war auch im Einzel nur das Feld zu groß letzten Endes dann auch und er hatte keine wirkliche Waffe in dem Sinn und hat aber im Doppel unglaublich gespielt. Er war auch flink auf den Beinen und hat ein Gefühl gehabt und hat voliert, also der war wirklich richtig, richtig guter Doppelspieler.
Ach guck mal, ich habe gedacht, du in Moskau mit ihm, und ich habe den ja, entschuldige, nur so abgespeichert als einen, Clown, der auch viel Spaß macht auf dem Court.
Als Tennis-Clown.
Weil wenn du das neben dir erlebst,
null. Also der hat auch den Partnern dann ja gegenüber, mit denen er doppelt gespielt hat, er eine gewisse Verantwortung.
Ja,
und der war Vollprofi und hat wirklich das, was er gemacht hat, das hat er einstudiert und hat auch im Einzel diese Tricks und das alles, also war absoluter Vollprofi und hat genau gewusst, wann er das einsetzen muss und wann er es halt nicht macht und wenn er Seriosität angesagt ist.
Okay. Okay, dann offene Frage. Erinnerst du dich an Doppelpartner, mit denen du nicht so gerne gespielt hast vielleicht? Oder wo du einfach gedacht hast, das hat nicht funktioniert, ist ja nicht böse gemeint.
Ja, mit Stefan Edberg zum Beispiel. Also gut, ging überhaupt nicht. Wir waren befreundet, wir sind gleicher Jahrgang. Über unsere Frauen waren wir auch sehr gut befreundet. Haben auch oft im Sommer im Haus in Südfrankreich gewohnt und waren bei denen zu Besuch. Und die Kinder kennen sich sehr gut. Und zur Geburt unseres ersten Sohnes waren die in Deutschland. Als er in Frankfurt das Masters gespielt hat, kam er nach Heidelberg gefahren und so. Also wirklich guter Freund. Und ich dachte, okay, wir probieren es mal zusammen. So. Aber zweimal so eine Klatsche gekriegt. Der war irgendwie zu nett. Dieser Fighting Spirit ist da nicht übergesprungen, den ich gebraucht habe.
Aha.
Was auch manchmal mit Michael so war, an schlechten Tagen, sage ich jetzt mal, wo wir einen schlechten Tag hatten. Aber bei Edberg war das extrem. Der war viel zu nett. Der hat einfach dieses Fighten und dieses Kämpfen auf dem Platz und um dieses Punkte, dieses Gewinnen wollen, wir haben überhaupt keine Einheit hingekriegt irgendwie. Und war ich Katastrophe. Also hat nicht funktioniert. Und da kann ich mich auch nochmal erinnern, da habe ich gespielt in Chicago mit John Fitzgerald. Mhm. Australier war auch Nummer 1 der Welt damals. Hat jedes Grand Slam Turnier gewonnen und wir waren dann 1 gesetzt. Und weil Michael, wie gesagt, das war ein kleineres Turnier und Michael konnte da nicht. Und es war so eine Situation, wo ich mir dann einen anderen Partner gesucht habe. Und dann haben wir auch erste Runde irgendwie völlige Klatsche gekriegt. Es hat null harmoniert. Also es ging gar nicht zusammen irgendwie. Und jeder hat sich beim anderen nur entschuldigt und geguckt irgendwie. Also es war keine Einheit auf dem Platz. Und das hat dann nicht funktioniert. Also deswegen habe ich mal lieber auch Leute genommen, die vom Namen vielleicht gar nicht so bekannt waren, aber unglaubliche Doppelspieler waren. Und mit denen habe ich ja dann auch ein paar Turniere gewonnen. So. Das war mir eigentlich dann lieber, weil die ihr Ding gespielt haben und da wusste ich, was kommt. Und bei manchen wusste ich einfach überhaupt nie, was passiert.
Lass uns noch mal kurz über die Seiten beim Doppel sprechen, weil mich das interessiert. Wusstest du dann von den anderen, dass die auf der Vorteilseite spielen?
Hast du die bewusst gesucht? Genau. Das weiß man, wer welche Vorlieben hat und wer wo spielen möchte oder wer seine Stärken und Schwächen hat.
Dann wärst du wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, einen anderen Einstand-Doppelspieler zu fragen.
Nee, natürlich nicht. Ich habe immer nur Leute gesucht, die auf der Vorteilseite spielen.
Ja, okay.
Würdest du, wenn zwei gleich gute, die Frage haben wir schon mal, zwei gleich gute miteinander spielen und die haben jetzt nicht unbedingt die Schokoladenseite, ich rede jetzt eher so über Regionalliga-Tennis und nicht ATP-Tour-Tennis, die These unterstreichen, wenn einer so ein Tick besser ist, dass der auf der Einstandseite spielen soll, weil der mehr Returns spielt, das ist so ein bisschen meine Philosophie, wenn ich mit einem nicht so guten spiele oder wenn ich weiß, ich bin der Schlechtere, würde ich mich manchmal teilweise auf die Rückhandseite stellen, auf die Vorteilseite, weil auf der Einstandseite eben der öfter zum Returnieren kommt. Wisst ihr auch?
Ja, der konstantere Return-Spieler muss eigentlich auf Einstand
oder Bullshit. Stehen. Sag's frei raus, wenn du sagst, was will er denn hier?
Weiß ich nicht.
Weiß nicht, was du willst.
Aber verstehst du, was ich meine?
Ja, aber das so Gedanken habe ich gar nicht.
Interessant.
Sondern ich spiele da, wo ich gut bin. Okay. Auf der Seite. Ja. Und der andere spielt da. Also selbst wenn ich jetzt noch Regionalliga spiele, spiele ich eigentlich
Schokoladenseite.
Einstandseite. Mhm. Selbst wenn ich mit einem schlechteren spiele, spielt der die andere Seite.
Okay.
Wenn er da irgendwie zurechtkommt, wenn er sagt, ich kann da überhaupt gar nicht spielen, dann spiele ich mit dem nicht. Dann stellen wir die Doppel gar nicht so auf.
Ja, okay.
Interessant. Wir stellen ja in der Mannschaft schon die Doppel so auf, dass man sagt, okay, wer spielt auf welcher Seite so lieber und wer spielt mit wem.
Ja,
interessant.
Also das ist also auf gehobenem Niveau würde ich nicht auf der Vorteilseite spielen wollen. Ganz ehrlich.
Weil in den Punktspielen hast du das ja oft auf unserem Niveau, ne? Herrn 40, so, da wird ja viel auch gewechselt.
Ja.
Dann immer nochmal. Ja,
er braucht mal einen richtigen Trainer.
Ja, eben. Ja, deswegen sage ich ja.
Wir müssen einen Doppel-Workshop mal machen mit euch. Ja, genau. Ihr habt so viele Fragen.
Sag uns, wie man Doppel spielt.
Ja,
ja. Was sind die schlimmsten Fehler, die dir so auffallen?
Mach mal.
Also was Tom wissen will, ist, darf man den zweiten auch schon von unten machen? Das, so.
Ja, wir fangen ganz von vorne an.
Lass es auf Krawall wieder gebürstet heute. Ja. Nee, also gibt es so, ich meine, wir reden
jetzt. Reinspielen, Gegner spielen lassen. Mhm. Lass den Gegner spielen. Also auch wenn er ins Netz kommt, das muss kein tödlicher Return sein, lass ihn volieren, weil das ganze Feld ist ja abgedeckt durch euch beide. Ihr kommt ja normalerweise an jeden Ball hin, wenn er zu zweit seid und euch richtig aufteilt. Deswegen lass den Gegner volieren. Gib ihm die Möglichkeit, einen Fehler zu machen.
So. Anspielen.
Also anspielen.
Jochen Werner sagt immer anspielen.
Ja, lass sie spielen. Ja.
Nicht mit Macht 3 Longline vorbei.
Nee, muss nicht sein. Lass ihn spielen.
Okay, werden wir mal konkret. Ich habe damals gelernt, 80% aufs Tee aufschlagen, also durch die Mitte, um dem Gegner keinen Winkel anzubieten. Durfte dann in einem halbstündigen Workshop mit Patrick Kühn auch lernen, man muss variabler aufschlagen, links, rechts, mal Körper, mal links. Gibt es da von dir eine klare Meinung zu, wo du sagst, auch ja, überwiegend durch die Mitte servieren oder Bullshit? Hängt also vom Level ab.
Das muss jetzt jeder für sich selbst sehen, wohin er erstmal gerne aufschlägt. Mhm. Immer über die eigenen Stärken kommen. Und so wie du das Gefühl hast, wo du deinen Aufschlag sicher hinbringst, da musst du aufschlagen.
Mhm.
Und dann orientierst du dich natürlich ein bisschen am Gegner. Wo hat denn der so seine Return-Schwächen irgendwie? Also wenn mir gar nichts anderes eingefallen ist, habe ich immer auf den Körper serviert.
Ja.
Fertig. Mhm. Hab 90% meiner Aufschläge
Slice dem Gegner. Slice auf den Körper und gut ist.
80-90% Geschwindigkeit, Slice-Aufschlag auf den Körper und nach vorne und den Volley einfach dahin zurückgespielt, wo der Ball herkam. Das war so meine Philosophie.
Mhm.
Und dann deckst du das Feld ab und machst möglichst keinen Fehler und dann guckst mal, wo du landest am Ende des Tages.
Ja.
Mhm.
Und das war eigentlich so mein Ding. Und beim Return? Also vereinfachen.
Ja.
Das ganze Spiel vereinfachen. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so leicht gefallen, weil im Doppel gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Varianten. Im Einzel gibt es ja 100.000 Varianten. Greifst du an, spielst den Stopp, machst du der Longline, irgendwas. Im Doppel gibt es ja keine Varianten.
Nee, im Doppel bist du eigentlich, wenn du klar im Kopf aufgestellt bist.
Du bist limitiert und spielst immer auch von den Spielzügen bist du limitiert.
Ja.
Da spielst du entweder einen Return Cross oder spielst einen Lob Longline. Mehr machst du da nicht. Oder auf den zweiten Aufschlag gehst du immer Longline voll auf den Körper. Aber mehr ist da nicht.
Ja.
Also deswegen ist mir es wahrscheinlich auch leichter gefallen, weil im Einzel hatte ich zu viele Möglichkeiten und habe mich oft für die falsche entschieden.
Ja.
Dann so. Und im Doppel wusste ich immer ganz klar, deutlich, was habe ich zu tun, was mache ich. Also da ist mir das Spiel einfach zugefallen und leicht gefallen. Ich wusste immer, welchen Schlag und wohin
ja.
und wo und alles. Und Einzel waren zu viele Varianten.
Klarer
und so
Matchplan.
Viel, und so viel ja. Unbekannte. Also das, man sagt ja auch, als guter Doppelspieler gehe halt im Einzel auch mehr ans Netz und
ja.
spiele vorne. Ich habe mich im Einzel total unwohl gefühlt am Netz, weil ich immer wusste, ich kann nicht das ganze Feld abdecken. Und das hat mich so gehemmt, weil ich immer eine Lücke irgendwo habe, dass ich passiert werden konnte. Und so bin ich schon ins Netz gerannt. Im Doppel wusste ich genau, wenn ich nach vorne renne, ich kann alles abdecken, weil ich ja nur die Hälfte abdecken
ja.
muss. Ich ja. komme dahin, wenn ich, also als ich noch fit war.
Hat dir mehr Selbstvertrauen gegeben?
Das hat mir das Selbstvertrauen gegeben, nach vorne zu gehen. Dann habe ich auch einen guten Volley gespielt.
Ja.
Im Einzel bin ich schon mit schlotternden Knien nach vorne gerannt, weil ich nicht wusste, was kommt dann und wie kommt der und spielt der an mir vorbei. Und ich war unsicher. Und diese Unsicherheit musst du ablegen. In deinem Spiel, eins oder doppelt, du brauchst eine klare Sicherheit. Und diese Sicherheit musst du runterspielen.
Die Australier hast du eben selber auch erwähnt, von Rod Laver bis Woodford und wie sie alle heißen, habe ich auch immer als super Doppelspieler wahrgenommen, auch bei Jugendturnieren. Wie kommt das? Heißt das auch im Umkehrschluss, wir in Deutschland trainieren bis U18 irgendwie falsch? Hast du da einen Tipp? Viele Trainer hören uns, viele Kinder, auch Leistungskinder hören uns, das wissen wir. Hast du da einen Hinweis und sagst, Jungs, Mädels, macht es mal so und so?
Das Grundproblem ist ja bei uns, dass das Doppel überhaupt gar keinen Stellenwert hat.
Ja.
Das ist einmal das Erste.
Ja.
Und das ist durch die Historie halt gewachsen in den Australiern, die da Grand-Slam-Turniere gewonnen haben im Doppel. Und das Doppel ist in englischsprachigen Regionen mindestens genauso viel wert wie das Einzel oder fast genauso viel. Also das Doppel wird da nicht so stiefmütterlich behandelt wie bei uns als wertendes Produkt, sondern es ist einfach eine andere Disziplin, sage ich jetzt mal. Das ist wie 100 und 400 Meter Lauf. Also 100 Meter Lauf ist natürlich bekannter, das ist so wie das Einzel, und 400 Meter Lauf sind die Leute halt nicht so bekannt, das ist so wie das Doppel. So, oder 200 Meter. Wer war 200 Meter Olympiasieger? Weiß keiner, aber 100 Meter kennt jeder.
Ja.
So, andere Disziplin ein bisschen. Und insofern wurde das in den englischsprachigen Ländern auch viel fairer und mehr mit respektvoller behandelt. Und so wird das natürlich auch an die Kinder transportiert. Und da spielen natürlich auch mehr Doppel. Wobei in Deutschland gibt es genauso viele gute Doppelspieler und Dings. Meiler damals Weltmeister, Kiefer, Schüttler Finale, Olympischen Spiele, Göllner, Brinosil Finale, French Open. Jetzt Gravitz, Mies, tolle Doppelspieler.
Tim Pütz,
tolle Doppelspieler. Becker, Stich, Olympiasieger, Stich Wimbledon-Sieger im Doppel. Also gibt ganz tolle Doppel, nur ich glaube, Michael und ich waren es eigentlich so die einzigen, die damals kontinuierlich 2 Jahre jedes Turnier zusammengespielt haben. Auf der Tour oder jetzt Gravitz, Mies.
Ja, die haben es auch gemacht. Ja.
Die haben es auch gemacht. Aber alle anderen, auch Patrick jetzt zum Beispiel, der hat mal mit dem gespielt, mal da, aber nie kontinuierlich das Doppel so gleichmäßig behandelt, sondern die haben immer alle durch den Stellenwert, den es bei uns halt nicht so hat, haben viele, wenn sie einzeln verloren haben, abgereist oder haben das Doppel nicht mehr so ernst genommen oder irgendwie so.
Ja, oder auch Doppel
das,
dann gar nicht mehr gespielt.
Oder das wurde raus, echt auch so behandelt innerhalb der Szene damals. Bei uns ist Doppel einfach nicht so den Stellenwert. Das haben wir, sage ich jetzt mal, damals ein bisschen gepusht und auch damals in die Medien gebracht, sage ich jetzt mal so, dass da plötzlich Aufmerksamkeit auf dem Doppel dann gekommen ist und auch übertragen. Also unser Viertelfinale aus US Open wurde übertragen im Fernsehen bei Sat.1 damals noch. Also solche Dinge, glaube ich, haben wir damals ein bisschen gepusht, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen auf das Doppel. Das ist eigentlich der Grund, warum dann da jetzt nicht so wahnsinnig viele Doppel spielen. Ich hoffe, dass durch jetzt Gravitz, Mies, schade, dass sie sich getrennt haben, aber mit Pütz ist noch ein guter Doppelspieler dazugekommen.
Ja.
Und dass man mal was Neues machen muss, ist auch verständlich irgendwie. Klar, nach einer gewissen Zeit läuft sich sowas auch ein bisschen schlapp dann, aber ich hoffe, dass die dann die Doppelfahne hochhalten.
Ja, vielleicht ist das auch ein strukturelles Thema.
Du kannst natürlich über das Doppel, so wie es bei mir der Fall war, also ich war im Einzel 300 ATP gestanden irgendwo und habe mich auch übers Doppel hochgespielt dann. Ich habe in Doppel Leute geschlagen, die ich im Einzel nie geschlagen hätte. Mhm. Damals Sampras, Courier im Doppel, alle geschlagen und da habe ich ein bisschen den Respekt dann auch verloren. fürs Einzel vor den Leuten und habe gedacht, im Doppel habe ich die geschlagen, jetzt bin ich im Einzel gegen die auf dem Platz.
Gucke ich mir mal an.
Ja. Zumindest auch gegen andere, die Nummer 80 waren oder Nummer 100 oder so, habe ich dann gewonnen. Im Einzel dann plötzlich auch, weil ich dadurch, Selbstvertrauen gewonnen habe. So mein erstes Turnier dann in Florenz, ein kleines ATP-Turnier, also von der Tour gewonnen. Und dann hast du ein wahnsinniges Selbstvertrauen und gehst so natürlich ins nächste Einzel rein.
Ja.
Also du kannst dich schon übers Doppel auch hochspielen. Das ist schon ein Weg, den man bestreiten kann. Und ich glaube, es gibt einige, die so diesen Weg gemacht haben. Und das ist ein wahnsinniges Sprungbrett. Nur ich finde, in Deutschland haben den so wenig gesehen, diesen Weg. Ich denke da jetzt vielleicht an Alex Waske zum Beispiel, der hat auch, glaube ich, im Doppel ganz gut und kam dann übers Einzel später nachgezogen. Also es gab ein paar Spieler, die das so gemacht haben und auch für Jugendliche ist das ein Weg. Sollen sie mit einem zusammentun, mit dem können sie trainieren. Viele Amis machen das so, die reisen dann zu zweit, haben Selbstvertrauen, teilen sich ein Doppelzimmer und spielen halt Doppelturniere, kriegen das erste Preisgeld und dann zieht das Einzel so langsam nach.
Ja.
Und das ist kein schlechter Ausbildungsweg eigentlich, um ein bisschen höher zu kommen.
Ja, braucht man andere Vorbilder vielleicht. Aber in Deutschland hast du natürlich irgendwie bei vielen Turnieren im Einzel raus, wird Doppel irgendwie nicht mehr gespielt, wird abgeschenkt. Bei vielen Punktspielen wird kein Doppel mehr gespielt, wenn es nach
dem Einzelnen entschieden ist. Ja, aber das ist immer wieder auf dem Punkt, wo ich sage, das liegt natürlich auch an der Gesamteinstellung des Konzepts und auch der Trainer, auch den Kindern zu sagen, hey, da bleiben. Ich will sehen, dass ihr das Doppel gewinnt.
Ja, genau.
Noch, auch wenn ihr Einzel verloren habt.
Ja,
oder nicht, dass ihr abreißt und das Doppel so halbherzig spielt oder sonst irgendwas, sondern das Doppel. Oder spielt hier Challenger-Turnier, Wildcard-Doppel, so wie wir damals in Dortmund, übers Doppel an sowas. Im Einzel haben wir nie dahin gekommen.
Ja.
Nie.
Ja.
Und so waren wir im Doppel plötzlich da in einem Hauptfeld und haben mit den großen, Lendl hat am Nebenplatz trainiert und waren plötzlich da dabei. Oder in dem ersten Grand Slam-Turnier habe ich Doppel gespielt. Da war ich im Grand Slam-Turnier drin. Das war ein Riesenerfolg für mich, übers Doppel. Und so habe ich mich ans Einzel rangetastet. Aber das musst du den Leuten klar machen, diese Mentalität musst du schaffen, dass sie es doppelt ernst nehmen, dass der Doppelweg ein Weg sein kann, um nach oben zu kommen. Diese verschiedenen Wege musst du den Kindern aufzeigen können und das ist es, was mir ein bisschen, also wenn ich so von außen betrachte, ein bisschen fehlt.
Deswegen haben wir diesen Podcast unter anderem auch, um solche Dinge anzusprechen. Wir plädieren dafür, dass man erst das Doppel spielt im Punktspiel, wird in England ja auch so gemacht teilweise oder Amerika bei den College-Spielen. Erst Doppel spielen, dann Einzel.
Ja, oder 3 Punkte fürs Doppel vergeben.
Oder so.
Ja, oder sowas. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Das haben sie, glaube ich, in Österreich mal gemacht oder in Bayern oder so. Haben sie, glaube ich, mal 3 Punkte vergeben, dass du mit den Doppeln hinterher noch das Match umdrehen kannst.
Ja.
Sowas.
Ja, genau.
Also,
genau.
Das ist doch ein Anreiz, Doppel noch ein Anreiz ist, auch wenn du 5-1 zurücklegst, dass du auch mit den Doppeln das Spiel noch gewinnen kannst.
Ja,
das sowas finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, das macht mir Spaß. Apropos Mannschaft und Doppel. Hast du eigentlich, wir haben da schon kurz drüber gesprochen, über deine Bundesliga-Zeit, hast du in anderen Ländern auch Liga gespielt?
Nee, nie.
Nie. Das war ja viel verbreitet, auch bei deutschen Spielern in Holland zu spielen oder in Frankreich zu spielen. Ach, das kam später.
Das kam erst ein bisschen später.
Okay. Das war damals war die deutsche Liga Nonplusultra im europäischen Tennis wahrscheinlich.
Denke ich schon, was
die Gehälter angeht und so weiter.
Absolut. Also das war echt Summen da im Spiel. Das war echt nicht schlecht.
Ja.
Aber World Team Cup 91 hast du Doppel gespielt.
Ja.
Ja.
Düsseldorf.
Wie ist das
unglücklich?
8000 Zuschauer.
Ja.
Deutsche Fahne, deutsche Nationalhymne. Du läufst auf.
Ja. Und wir haben dreimal 1-1 nach einem Einzeln. Und wir verlieren alle 3 Doppel.
Wie kommt's?
Mit Michael.
Was war los?
Nee. Scheiße.
Ja, also das war so ein bisschen so ein Knackpunkt für mich damals, was meine Davis Cup Karriere angeht, behaupte ich mal. Nach dem Turnier hatte Niki nicht mehr so das Wahnsinnsvertrauen in mich. Komischerweise. Also zunächst muss man mal sagen, wir haben gegen 3 absolute Top-Doppel gespielt. Wir haben gegen Leach Pugh gespielt, die Amerikaner. Die waren Nummer 1 im Doppel damals. Ja. Wir haben gespielt gegen Lasek und Rosé von der Schweiz. Keine schlechten Doppelspieler.
Beide 2,30 Meter groß.
Und schlagen ganz gut auf. Und wir haben gespielt gegen Ivanisevic und Zivojinovic. Also auch 2 Doppelaufschläger. Und wenn die treffen und wir verlieren irgendwie, also wenn ich mich richtig erinnere, entweder 3-mal im Tiebreak des 3. Satzes oder verlieren 3-mal 7-5 im 3. Oder irgendwie lief es einfach nicht für uns. Kein Matchglück. Sage ich jetzt mal so,
wie
es halt manchmal so ist. Und deswegen gehen wir da 0-3 aus der Ding und ich habe nie wieder World Team Cup gespielt.
Keine Einladung mehr gekriegt.
Und habe dadurch auch, behaupte ich mal, leider nie Davis Cup gespielt, weil dann irgendwie hatte ich wohl diesen Makel weg, nervenschwach zu sein, was eigentlich nicht so war.
Und hast du das mit Pilic mal thematisiert oder hat er danach das mal ausgesprochen oder war es so unausgesprochen, ich rufe den halt nicht mehr an?
Ja.
So? Okay. Ja, hast du einen dicken Hals deshalb?
Nee. Kann ja jeder so entscheiden, wenn er Teamchef ist, wie er will.
Ja, ja,
also
ja.
Deswegen persönlich da überhaupt nicht, weil der ist das seine Entscheidung und er ist dafür verantwortlich. Für mich selbst war es natürlich enttäuschend, dass ich nie ein Davis Cup spiel, wenn ich zu anderer Zeit gespielt hätte, wo es nicht Becker und Stich, hätte ich vielleicht 10 Jahre Davis Cup gespielt, ja, 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 und hätte da tolle Matches machen können, ja, oder so, wie es andere halt gemacht haben. Aber in der Zeit, da waren ja auch noch andere tolle Spieler da. Erik Gehlen hat gespielt, Patrick, ja, Kühn, der in dem Fall mit Michael da besser harmoniert hat. Ja gut, Maurer war ein bisschen vor meiner Zeit. Tick davor, also das war keine Konkurrenz, aber so mit Jelen und Kühn, also ich war auf der Tour deutlich besser in Doppelranking und Ergebnissen und alles und haben die halt besser gepasst in dem Moment, so, in diese Doppelgeschichte beim Davis Cup mit rein, diesen Teamgedanken mit rein, alles erklärbar, alles okay und deswegen, wieso soll man über irgendwas enttäuscht sein, was man nicht beeinflussen kann?
Ja.
Ich war Nummer 6 der Welt und das konnte ich beeinflussen und habe da mein Bestes, aber ob ich jetzt Davis Cup spiele oder nicht, kann ich nicht beeinflussen.
Ja,
ich finde es schade.
Entscheiden andere, aber man kann natürlich sagen, dass du schade findest und das ist natürlich auch, ja, von außen betrachtet ungewöhnlich.
Ich bin eher enttäuscht, dass ich nicht Nummer 1 im Doppel wurde.
Ja.
Das ist meine größere Enttäuschung, weil das konnte ich beeinflussen.
Ja.
Hätte ich mich mehr um einen neuen Partner noch gekümmert, neben Michael, vielleicht noch einen zweiten Partner aufgebaut oder hätte da das ein oder andere Grand Slam Turnier vielleicht mit einem anderen Partner gespielt, wo Michael sich dann aufs Einzel konzentriert hat. Wer weiß, wo es dann hingegangen wäre. Also zu Platz 3, glaube ich, haben nicht so wahnsinnig viele Punkte gefehlt. Also über das, was ich selbst kreieren konnte oder dass ich nur 82 im Einzel war, da bin ich viel, viel mehr enttäuscht als über das, was andere beeinflussen.
Ja.
Gab es denn so Angstgegner? Also du hast mal in 2 Monaten 3-mal gegen Casal Sanchez verloren. Das war aber Zufall wahrscheinlich. Hast du gar nicht mehr auf dem Radar wahrscheinlich. Oder gibt es so Leute auf der anderen Seite, wo du gedacht hast, oh, warum jetzt gegen
alle Niederlagen waren eigentlich Zufall, dass ich gemacht habe. Die waren eigentlich nicht so geplant.
Gab es da so...
Nee, aber das war schon ein Team, wo wir sagten, oh, das ist schwer. Also ich sagte, das ist schwer zu spielen.
Ja.
Ja, weil die schon immer gebissen, immer jeden Punkt, die haben dir nichts geschenkt, immer jeden Ball reingespielt, immer irgendwie mit Sanchez mit dem Rückhandslice reingefummelt irgendwie und war ganz eklig zu spielen. Und
mieser Return von Sanchez, ne?
Immer irgendwie so schon bei der Auslosung, ja, schon, das muss nicht sein.
Das war so eine Paarung,
ja, das war so eine Paarung, die uns so ein bisschen im Weg stand,
okay,
muss man sagen.
Okay.
Aber wir haben auch, aber muss man auch dazu sagen, glaube ich, war immer auf Sand.
Ja.
Als wir gegen die gespielt haben. Wir haben nie auf Hartplatz gegen die gespielt. Wäre es ein bisschen anders gewesen, aber wir haben immer auf Sand, das war deren Lieblingsbelag. Die haben jedes Turnier in Europa auf Sand gewonnen in ihrer Karriere. Also waren auch Nummer 1, glaube ich, dann in der Welt.
Ja.
Und insofern war das schon eine harte Nuss für uns.
Ich habe ja das Tennisabitur noch hier, ja, auf dem Zettel.
Lass uns das
sollten wir nicht vergessen.
Lass uns das machen jetzt.
Weil so 1, 2, 3 Bock. Themen wurden nämlich schon angesprochen. Und lieber Udo, du kannst... Lambo Lars, so wird er auch genannt, der schöne Lars aus Hamburg, als Joker einsetzen halt. Wenn du sagst, gar keine Ahnung, weiß nicht, aber ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, Antonic, ATP, ja, Weltranglistenposition 40, wie aus der Pistole geschossen, Punktlandung, ja, also...
Und die McNamee-Bruder-Enthüllung im ersten Podcast, ich meine, das will ich in der Tageszeitung lesen.
Also das ist in der Tat, ja. Wir haben morgen André Antic vom Tennismagazin hier.
Den fragen wir, ob er das weiß.
Das, genau.
Und das wird schön.
Das fragen wir, ja, ihn morgen.
Jetzt machen wir das Abitur.
Pass auf. Wer ist der neue Hitting-Partner von Sascha Zverev seit Dubai 2023? Du hast gesagt, du guckst auch so hier und da auf Sky mal ein Stündchen nachts Tennis. Da sitzt ein neuer Mann in der Box. Der,
ja, das habe ich gelesen. Ja, das habe ich euch gehört. Kamke.
Richtig.
Ja, jawohl. Ja, genau. Tobias Kamke.
Tobias Kamke, der bei uns auch schon zu Gast war. Ja, genau. Auf einmal sitzt er da.
Ja. Wahrscheinlich hat er den Podcast gehört und ihn direkt raus verpflichtet.
Ne.
Bin ich gespannt, was ich morgen für Anrufe kriege.
Ja. Ja, ja, ja. Der Podcast ist ein richtiges Sprungbrett.
Das ist ein Sprungbrett, ein Karriere-Booster.
Ja. Absolut. Also ich habe sogar gehört, dass Tobi Kamke, lieben Gruß an der Stelle, der hört bestimmt rein, dass der sogar ein bisschen mehr ist als nur ein Hitting-Partner. Also da bahnt sich was an vielleicht.
Der sitzt da relativ gesettelt in der Box.
Ja.
Aber ich habe immer so den Gedanken... Warum gibt ihm keiner eine Sonnenbrille in Indian Wells? Der kneift immer die Augen zusammen und hoffentlich ist er eingecremt.
Ja.
Weil Papa Zverev sitzt da zugedeckt mit Handtüchern,
ja,
und der sitzt da Ja, das ist nicht gesund. Junge, creme dich ein.
Tobi, creme dich ein und leih dir von Mike De Palma mal die gute Oakley-Brille.
So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, dann kommen wieder ein, zwei einfache Fragen. Also wenn du die auch weißt. Das war
schon fast zu aktuell für mich.
Das war schon sehr aktuell. Also, das war schon. Die Tennis-Doppel-Weltrangliste, in welchem Jahr wurde die eingeführt?
Ah.
Habe ich was zur Auswahl?
Ja, du, also in Anlehnung an unseren Podcast gibt es ja...
Also es gibt Hinweise.
Ein Hinweis auf meiner Brust.
Ja, dann würde ich sagen 76.
76, sensationell. 73, da warst du 10 Jahre alt. Du
73 war die Einzelweltrangliste, meine ich.
Ja, das kann gut sein. Da weißt du mehr als ich. Ja. 1. Ja. März 76. Und wie viele Spieler waren seitdem Nummer 1 der Doppelweltrangliste? Ich gebe plus minus 10%.
Ungefähr 50.
Ja, 59.
Ja.
59.
So was hätte ich gesagt, ja.
Und welches Doppelpaar, das wusste ich auch nicht, bevor ich recherchiert habe, war am längsten Nummer 1?
Brian.
Und wie lang ungefähr?
Boah, 6 Jahre.
Am Stück?
Netto wie viele Wochen?
Kumuliert.
Nee, jeder für sich. Ich sag euch gleich. Ja, weil die waren unterschiedlich.
Was denn jetzt?
Nein, also es ist Mike Brine. Ja. Mike Brine und Bob Brine waren unterschiedlich lang Nummer 1 der Welt. Warum auch immer.
Ja, weil der verletzt war. Genau, der hat ein künstliches Hüftgelenk. Der andere war halt noch mit, hier, Sorg, die Weltmeisterschaft gewonnen und Jack Wimbledon gewonnen.
So, also. Wie viele Wochen war Mike Brine Nummer 1? Weil der ist am längsten Nummer 1 von allen gewesen.
Okay. Ja, das war 400 oder sowas, ne?
506 Wochen.
Ja. 506
Wochen. 506
Wochen.
Ja, die und haben dann, ja auch über 100 Titel, 130 Titel oder irgendwie so.
Ja, also ich hätte aber jetzt auch so vier
also über
Jahre,
9 Jahre.
Ja, ja, Wahnsinn.
Unfassbar.
Also mit, ja, aber nicht am Stück, sondern halt immer wieder versetzt. Ich meine, die haben ja auch 25 Jahre gespielt, oder?
Ja.
Gefühlt, ja. Wahnsinn.
Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, muss man sagen.
Bin ja auch ganz
zwei geil. Spieler von diesen 59 waren auch die Nummer 1 der Einzelweltrangliste. Die kennst du beide.
Edberg McEnroe.
Guck mal, das war zu einfach. Das habe ich schon gewusst, dass die Frage zu einfach war.
Ja.
Viel zu einfach.
Ja,
hättest du es auch gewusst?
Man muss, natürlich hätte ich das auch
gewusst. Das Hamburger Abitur ist ja nicht so schwierig.
Ja.
Das ist wie das Bayerische.
Ja. So. Okay, wie oft standst du mit Michael Stich in einem Doppelfinale? Wie gut kennst du deine eigene Karriere?
Ja, das ist auch eine schöne Kategorie hier.
Das ist eine gute Frage.
Die Siege sind klar, aber wie viele Finalteilnahmen noch?
Wir haben 4-mal gewonnen. Wir haben, ich würde sagen, 3. 3 weitere Finals.
8, also lasse ich gelten. In Summe.
3 und 4, also in Summe 7 hätte ich jetzt 4 gesagt.
4 plus 4.
Okay,
also 4. Also 1 fehlt ja.
1 fehlt. Muss jetzt überlegen.
Tom? Ja, Welche vier Finals?
Lass mich mal genau gucken.
Kannst du bitte einmal
ins Archiv gehen?
Kannst du einmal im Archiv
machen? Ja, mach mal. Fang mal an.
1 ist Roten Baum. Finale haben wir verloren.
Gegen Bruguera Kurier. Ja. Geile Kombo.
Ja.
Das ist also doch unverlierbar ist, gegen zwei.
Ja, das habe ich auch gedacht. So sind wir auch reingegangen. Unverlierbar. Genau so. Mit der Einstellung sind wir auch rein. Es war ein bisschen so, dass Becker hat da vorher gegen Aguilera diese 3-0-Klatsche gekriegt. Ja. Aber so bitter. Und da war das ganze Publikum war schon so irgendwie aggro drauf. Da war echt so eine beschissene Stimmung. Die wollten uns gar nicht mehr sehen irgendwie. Und da war erstens eine schlechte Stimmung auf dem Platz. Als wir abends hinterher noch zum Doppel aufgelaufen sind und die haben gezwirbelt von der Grundlinie irgendwie, also ganz anders Doppel gespielt als alle anderen. Die haben nur irgendwie jeden Return als Topspin-Lob, so ungefähr. Und es war ein ganz anderes Doppel, als man Doppel spielt und Lichtschatten auf dem Platz und Publikum und die gezwirbelt und wir gar nichts getroffen.
Einfach nichts getroffen.
Nichts getroffen. Und der Gedanke vorher noch unverlierbar.
Ja. Das hilft ja auch selten.
So, das zweite Finale war einmal in Memphis.
Ja.
Kann ich das immer erinnern kann.
Und gegen Cahill Kretzmann.
Und das dritte Finale in Long Island gegen Foshee Lasek.
Jawohl. Und einer fehlt noch. Gegen 91 Februar warst du in Philadelphia.
Ah ja, genau.
Auf Teppich.
Gegen Leach Pugh.
Gegen Leach Pugh.
Ja.
Die auch mal Nummer 1 waren.
Rick Leach und Jim Pugh. Geiles Doppel auch.
Wer war das geilste Doppel? Wir haben jetzt so ein paar Doppelnamen.
Mein Doppel, das geilste Doppel, was ich immer finde, ist Flexi Guso.
Ja,
die waren geile Typen. Das war richtig geil. Ich weiß nur, wir hatten ein Match in Indian Wells damals. Also läuft ja gerade, deswegen auch wieder in Erinnerung.
Ja.
Ich glaube, zweite Runde oder dritte Runde auf einem Nebenplatz. Und die hatten so ihre beste Zeit ein bisschen hinter sich. Die hatten sich mal kurz getrennt, waren aber wieder am Kommen und haben so ein Comeback gestartet. und waren wieder ganz gut im Rennen, ja, und waren auch meine absoluten Heroes damals, Doppelheroes.
Okay.
Weil es einfach geile Typen waren, so. Und wir gewinnen 7-6 im dritten gegen die.
Geil.
3000 Leute auf diesem kleinen Nebenplatz, da war das Stadion noch nicht so, da war eine andere Anlage auch als jetzt, das ist, hingen da auch so in den Zäunen und alle wollten das sehen und wir gegen die da 7-6 im dritten gewonnen. Das richtig, war echt, gegen die zwei, ja, in USA zu gewinnen, war echt, ein Lauf gehabt, war echt cool, das war echt eine gute Leistung.
Eins meiner absoluten Lieblingsdoppel, Luke und Murphy Jensen. Mochte ich auch immer sehr. Die waren auch richtig
Luke
irre, oder?
Luke Jensen ist ja mein Jahrgang. Haben auch in der Jugend schon gegeneinander gespielt. Geiler Typ, richtig super. Aber das
konnte
das,
der mit beiden Händen aufschlagen?
Ja, der? Der hat sich ja selbst durcheinander gebracht, weil der den ersten mit rechts, den zweiten mit links und wusste dann überhaupt nicht mehr. Der hat dann irgendwann umgestellt und hat nur noch mit rechts serviert.
Ja.
Das war zu viel für ihn. Der hat sich immer selbst geprägt, weil er nicht mehr wusste, welche Hand er nimmt und was. Also es war, aber der konnte gleich, das sah auch gleich aus, die Bewegung von ihm. Aber dass Murphy Jensen überhaupt irgendwas gespielt hat, also, weiß nicht, was da los war.
Bisschen
also,
wie der McNamee-Bruder.
Ja, also Murphy war wirklich Wahnsinn.
Ein Name ist mehrere Male gefallen, Boris Becker. Nervt es dich, auf Boris Becker angesprochen zu werden? Weil du bist ja eben auch bei, wir sind ja befreundet mit allen anderen Podcasts und allen anderen TV-Serien und Filmen und so. Du bist elementarer Bestandteil auch, wenn es um Berichterstattung geht oder Filme oder Podcasts über Boris Becker. Nervt dich das, wenn du darauf angesprochen wirst? Oder sagst du, ey, easy, Teil meines Lebens, no problem?
Ja, absolut kein Problem, weil er ist ja auch Bestandteil meines Lebens. Mhm. Also ohne Boris, behaupte ich mal, oder ohne die Situation in Leimen, wo auch Boris eine ganz elementare Rolle gespielt hat, natürlich mit seinem Spirit und seinem jeden Tag fighten und ackern und fluchen und schreien und heulen und alles Mögliche, was da jeden Tag im Training dazugehört hat. Der Spirit hat sich schon auf uns übertragen oder wir waren genauso und wollten genauso gewinnen und wollten genauso jeden Tag. Also das ist ein ganz elementarer Bestandteil meines Tennislebens. Mhm. Ohne diesen Spirit hätte ich nie diese Ausbildung gekriegt oder wäre nie dieses tägliche Training so intensiv gewesen, wie es war.
Ja.
Und es war nicht durch den Trainer intensiv, sondern war durch die Leute, die da waren, also durch Boris oder andere, wurde das intensiv so, weil jeder der Beste sein wollte und jeder kam nächsten Tag wieder und wollte wieder der Beste sein. Und das war die Intensität, die in dieser Geschichte drin gesteckt hat. Und das ist auch noch so ein Punkt, was, finde ich, heute fehlt. Dieses tägliche Intensive. Also wir hatten ja damals Umfänge von 25 Stunden in der Woche. Wer spielt das heute noch als Jugendlicher? 12, 13 Jahre. Steffi hatte 30 Stunden vielleicht eine Woche, weil die mit dem Vater, der Trainer war, selbst auch noch gespielt hat.
Musstest du auch Straftraining mit Steffi Graf machen?
Ja, natürlich, klar.
Was hast du gedacht damals? Hast du gedacht, wirklich, oh, keinen Bock mit den Mädchen zu spielen? Oder hast du gedacht,
keine Schöner Ahnung. Schöner Slice. Guck, dass man das wenigstens noch gewinnt, dieses Match.
Weil
musste ich mir von meinem Vater dann anhören auf der Heimfahrt vom Training abends, wenn du dann auch noch auf Platz 3 hinten gespielt hast. Vater zugeguckt, kaum gesehen und hast hinten noch gegen Steffi spielen müssen und hast das womöglich noch verloren. Den Satz, den Trainingssatz.
Was dann, durchaus vorgekommen ist.
Ja, und dann musstest du am besten, du hast gesagt, ich habe trotzdem gewonnen.
Ja.
Du hast gar nicht gesagt, wie es ausging. Weil dann, das war abends ins Zimmer, meine Güte, am nächsten Tag bist du halt wieder hin und hast versucht, es besser zu machen.
Ja.
Und das war der Antrieb von allem. Und das jeden Tag über 3-4 Jahre. Du machst nichts anderes und dann bist du irgendwann reif für die Tour oder für die Klapse.
Udo, auf jeden Fall können wir festhalten, dein Weg hat dich nicht in die Klapse geführt. Insofern, du warst reif für die Tour, hast eine großartige Karriere hingelegt. Wir können uns nur bedanken für eine zweite Folge, die hochinteressant war mit dem Spezialthema Doppel. Das hat mir großen Spaß gemacht heute.
Ja.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Tom, hast du famous last words?
Ich habe famous last question.
Okay.
Ja. Jetzt mal was Richtiges.
Komm, hast du gemacht, wenn dich jemand gefragt hat auf der ATP-Tour, lieber Udo, wollen wir zusammen Doppel spielen? Und du hattest keinen Bock, mit dem Doppel zu spielen. Es kann ja nicht sein, dass du immer gesagt hast, ja klar, kein Problem. Also wenn da wirklich einer um die Ecke kam, wo du gedacht hast, mit dem gewinne ich es nicht.
Ja, du, aber so, manchmal musst du einfach ein Schwein sein.
Okay.
Du hast auch mit einem vereinbart, muss man auch ganz offen sagen und kann man ja auch sagen. Und es ist einem selbst auch widerfahren, was natürlich hart ist und was bescheuert ist und was nicht eigentlich sein sollte, aber es kommt vor.
Ja.
Du hast mit einem ausgemacht, sagst, okay, die nächsten 3-4 Turniere spielen wir zusammen. hatte ich auch mal mit meinem alten Kollegen Ricky Ostertun, mhm, haben wir Nizza gewonnen, damals ganz überraschend das Turnier, und haben dann gesagt, okay, wir spielen, und da muss ich jetzt noch Abbitte leisten bei Ricky, ich weiß noch genau die Szene. Und habe dann aber ein Turnier, wo er Ricky nicht konnte, habe ich mit dem anderen gespielt und habe mich mit dem anderen viel wohler gefühlt, mhm, und viel besser gefühlt, so, und habe dann irgendwie, musste ich dann Ricky sagen, du,
doch nicht,
was wir ausgemacht hatten, das wird nichts.
Ja.
Und ich muss mit dem anderen, oder ich habe mit dem anderen jetzt so, und das war so ein bisschen so ein Gedruckse, und das war, mhm, irgendwie so nicht saubere Kiste, und was heißt saubere Kiste, das ist gang und gäbe auf der Tour. Letzten Endes versucht man dann immer doch auch seinen Vorteil, so wie Michael auch seinen Vorteil, ja, in unserem Doppel gesucht hat, dass er halt fürs Einzel mehr Priorität, oder ist halt einfach so. Meine Güte, ist hart.
Muss man halt manchmal,
und ist
so,
halt
so eine Entscheidung
treffen. Genauso, ja, muss man Sachen einstecken, man wie man sein, manchmal auch so, ja, Sachen austeilen. Und deswegen ist es immer so ein Geben und Nehmen dann irgendwo. Aber ja, spielst du mit einem, wo dich nicht wohlfühlst dann in der Situation, und du hast einen anderen Partner an der Hand, nee, dann spielst du dann doch lieber mit dem. Also auf der Tour geht's halt zu, so.
Und Stichwort Schwein. Ich bin ja Meister der Übergänge, ja, liebe Zuhörerin. Wenn ihr keine Schweine sein wollt, dann empfehlt uns weiter diesen Podcast Doublette 76. Teilt diese Folge mit Udo Reglewski in eurem Tennisnetzwerk und sorgt dafür, dass auf euer Karma-Konto ordentlich Punkte eingezahlt werden. Und Tom hat einen letzten finalen,
und einen
zweiten Aufschlag von unten hat er noch.
Auch nochmal eine schwierige Frage.
Eine wichtige, ernsthaft. Wenn Djokovic und Alcaraz zusammen 10-mal gegen die aktuelle Nummer 1 Kohlhoff-Skapski Doppel spielen, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder so rumgeistert. Wenn die 10-mal gegeneinander spielen, wer gewinnt? Das eingespielte Doppelteam oder die Top-10-Spieler, die nicht eingespielt sind?
Also,
auf wen würdest du 100 Euro wetten?
Wenn die jetzt 10-mal im Wimbledon-Halbfinale gegeneinander spielen, mhm, würden, dann würde ich dann vielleicht schon, also jetzt auf Alcaraz vielleicht nicht, aber so wie damals Wawrinka und Federer,
ja,
so die würden ja auch Olympiasieger im Doppel zusammen oder haben Indian Wells gewonnen zusammen, mhm, oder Stich und Becker, mhm, können sehr gut zusammen spielen. Also wenn es richtig um was geht,
ja,
würden vielleicht die besseren, also die Einzel, die, wenn es so ein Paar ist. Also, mhm, auch nicht jedes Paar, auch Alcaraz jetzt zum Beispiel nicht, den würde ich da nicht so sehen. Mhm. Weil das sind ja von Haus aus gute Doppelspieler. Also ein Federer ist von Haus aus gut, aber der spielt nur so wenig. Mhm. Und ein Stich und Becker waren ja von Haus aus gute Doppelspieler, ja, haben nur so wenig gespielt dann, ja, zur Zeit. Und also Alcaraz sehe ich jetzt nicht so als prädestinierten Doppelspieler. Also ich glaube da, deswegen ist so immer die Frage, Konstellation wer, und wenn die guten Einzelspieler, natürlich wissen die, wie man spielt, und die haben die Quote, dann den Ball reinzuspielen, und ich glaube, die sind dann schon noch ein bisschen besser als die Doppelspieler, das würde ich dann, ja, schon
vielleicht
sagen.
Vielleicht hast du auch recht mit,
also
den
Umständen,
auf welchem Platz,
wenn es wirklich um was geht, also, ja, wenn das jetzt eine erste Runde ist, ja, irgendwo, und die spielen 10-mal erste Runde gegeneinander.
Ist was anderes, als wenn die 10-mal Halbfinale Roland Garros spielen.
WCT-Turnier, ja, in Dortmund. Ja. Lars, jetzt habe ich's. Ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken bei dir, Lambo Lars.
Ja.
Den Namen muss ich etablieren.
Ja, unbedingt.
Sei bei dir, lieber Udo, ganz groß. Ganz großes, nicht nur Tennis, sondern Doppeltennis, Einzeltennis. Vielen, vielen Dank für den Einblick, für die Hinweise. Ich bin mir sicher, dass auch meine Mannschaft zugehört hat.
Ja, komplett, wie immer. Also gerade beim Doppelthema, das ist ja bei euch auch stark ausgeprägt. Nee,
wir sind stark.
Das
wir steigen auf dieses Jahr, wir sind unbesiegbar.
Über die Doppel. Also, Game, Set, Match, vielen lieben Dank. Das war Doublette 76 mit Udo Reglewski.
Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.